Ja, liebe Annette, liebe Ansgar, kommt ihr einmal nach vorne bitte. Wir wollen die Gelegenheit ergreifen, euch kurz zu danken für die Arbeit, die ihr über fast 25 Jahre, 23, ne? Ich wusste, dass es deutlich mehr als 20 sind und nicht ganz 25. So ist es. Kommt bitte einmal nach vorne, hier vielleicht zu mir. Ich möchte etwas, ein paar Sätze sagen dazu. Ansgar und Annette, ihr habt so lange Zeit, manchmal mit großer Lust und manchmal auch mit Frust, ne? diesen Dienst getan. Ansgar, du hast schon vor Jahren mal gesagt, ey, eigentlich nicht mehr jeden Sonntag, ne? Da ist es etwas besser geworden. Du musst es auch nicht mehr jeden Sonntag, das gab es auch mal früher, ne? So, das ist schon ein bisschen her, aber trotzdem ist es so, dass ihr an dem Punkt angekommen seid, dass ihr sagt, wir möchten jetzt damit aufhören, sage ich mal. Ne? Noch ist nicht aller Tage Abend, wir wissen nicht, was Gott tut, aber wir akzeptieren das, wir nehmen das ernst, dass ihr sagt, das soll jetzt für uns vorbei sein. Wir wünschen euch für alles andere, was ihr stattdessen tun könnt und wollt, alles Gute, Gottes Segen, und wir sagen ganz herzlichen Dank für diese Arbeit, mit der ihr die Gemeinde maßgeblich mit aufgebaut und getragen habt. Ja, da kann man applaudieren. Ich möchte einen Vers vorlesen, also ich lese drei Verse vor. Der eine, an den musste ich denken, als ich an euch gedacht habe, und deswegen steht da auch so etwas. Seht ihr das, was das ist, dieses Geflochtene? Das ist ein Baum, ne? Das wird ein Bäumchen, könnt ihr kurz halten, wenn ihr wollt, oder riesengroß werden lassen. Was für ein Baum ist das? Was meint ihr? Kann man biegen und flechten? Wächst an Bächen, ne? Und Flüssen. Und da ist mir eingefallen, als ich den gesehen habe, ist mir das eingefallen. Ja, das trifft auf euch zu, was im Psalm 1 steht, ne? Das gilt für euch und das trifft auf euch zu und das möchte ich euch vorlesen. Da heißt es im Psalm 1, Vers 1 bis 3. Moment, das muss ich erstmal eben gucken. Oh. Ja, glücklich ist der Mann. Nee, warte mal, ich lese es aus der anderen Übersetzung. Ja, glücklich ist der Mann, der nicht sitzt im Rat der Gottlosen, der diesem Rat nicht folgt, sondern seine Freude am Gesetz des Herrn hat. Er ist wie ein Baum, der an Wasserbächen gepflanzt ist und der seine Frucht zur rechten Zeit bringt, dessen Blätter nicht verwelken und dessen Tun gelingt. Ist oft so, noch nicht immer so gewesen, soll in Zukunft mehr werden, ne? Dass diese Realität in eurem Leben noch bestimmender und noch deutlicher wird, dass das, was ihr tut, dass das gelingt im Namen Jesu. Ja, die Weide ist für euch ein kleines Büchlein mit Danke. Und jetzt würde ich sagen, dass wir vielleicht mal zwei, drei Leute aus der Gemeindeleitung kommen oder auch alle und für euch beten, wenn es euch recht ist. Wisst ihr noch, die Teil der Gemeindeleitung sind, wissen das noch? Karl? Gut. Ja, meine Lieben, ich bete auch noch einmal kurz. Herr Jesus, ich bitte dich, dass du uns neu die Augen öffnest, dass wir neu erkennen, wer wir in dir sind und welche Folgen das hat. Dass wir verstehen, wozu wir auf dieser Welt sind, dass uns das neu bewusst wird und dass wir Anschluss finden an das, was du für uns vorbereitet hast, für jeden Einzelnen von uns. Amen. Ja, ich habe an den letzten Sonntagen, worüber habe ich denn eigentlich gepredigt? Weiß das noch einer? Ihr könntet sonst mal nachgucken, ist ja doch auf der Homepage veröffentlicht. Da ging es sehr stark um diese Frage, was das bedeutet, wie man als Christ leben kann, ne? Wie das überhaupt geht. Und darum soll es heute nochmal gehen. Und zwar geht es eigentlich immer um die Spannung, ne? Zwischen dem, was wir gerne möchten, ne? Jesus nachfolgen, gute Menschen sein und die Sachen tun, die zum Beispiel in den 10 Geboten zum Ausdruck gebracht werden, ne, so als grobes Raster. Das möchten wir gerne alles einhalten. Ne, dann im Neuen Testament wird es dann noch heftiger. Da sollen wir das noch auch noch alles nicht nur befolgen, sondern das auch noch mit großer Liebe machen. Ne? Da reicht es nicht mehr aus, wenn ich dem anderen nichts klaue und dem anderen nicht wehtue, sondern ich soll den aktiv auch noch lieben, womöglich auch noch meine Feinde. Ihr wisst, was ich meine. Ne? Manch einer hört auf, die Bibel zu lesen, weil er diese Anforderungen, ne, nicht mehr aushalten kann. Könnt ihr euch das vorstellen? Dass es sehr schwer werden kann im Leben eines Christen, wenn man immer wieder an den Punkt kommt, wo man sagen muss, ich versage ja eigentlich hier. Ne? Manchmal schon bei den einfachsten Dingen. Kennt ihr das? Ist euch schon mal davon gehört? So, ne? Hat euch schon jemand davon berichtet, liebe Geschwister, dass der eine oder andere Probleme hat, ein Gott wohlgefälliges Leben zu führen, obwohl Jesus für seine Sünden gestorben ist. Obwohl er glaubt, obwohl sie glaubt, obwohl du und ich, wir glauben, dass Christus am Kreuz für uns gestorben ist, damit wir wieder Gemeinschaft mit dem Vater haben können. Die meisten von uns haben aktiv Gott, Jesus in ihr Leben eingeladen und haben gesagt, ja, ich will das haben, ich möchte Gnade und Vergebung, ich will die Gemeinschaft mit Gott, dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist. Und die meisten von uns leben das, denke ich, oder kennen das. So, und dann kommt dieser Augenblick, ich habe das schon öfter mal zitiert, wo Paulus, der große Apostel Paulus, nach vielen Jahren Aposteldienst sagt, das Gute, das ich will, ne, das tue ich nicht, das Schlechte, was ich nicht will, das vollbringe ich, sagt der Paulus, der Apostel, nach Jahren Christsein. Ich tue also auch nach Jahren noch Dinge, wo ich denke, das ist doch unmöglich, sagt Paulus. Ich tue das, was ich gar nicht will. So, und diese Spannung, ne, in der leben die meisten Christen. Also ich persönlich, mir hat niemand bisher davon berichtet, dass er diese Spannung nicht mehr in seinem Leben hat. Und deswegen ist zu diesem Thema auch ganz viel in der Bibel geschrieben. Ne? Also stehen ein paar Sachen dazu, wie man ein Christ wird. Darüber habe ich jetzt vorletztes Mal was gesagt, könnte ich heute auch noch mal ganz kurz, ne? Christ wird man dadurch, dass man das, was Jesus anbietet, Erlösung, also Errettung von der Folge der Sünde, ne? Also die Gottesferne, die uns angeboren ist. Die meisten Menschen vernehmen nichts vom Geist Gottes, steht in der Bibel. Der natürliche Mensch versteht Gott gar nicht und nimmt auch nichts vom Geist Gottes wahr. Und dann wird in der Bibel darauf hingewiesen, dass man aktiv Jesus in sein Leben einladen kann. Gibt es auch ein paar Bibelverse zu, will ich jetzt nicht alle zitieren. Und wenn ich Jesus eingeladen habe in mein Leben, dann ist mir verheißen, dass er mich zu einem Kind Gottes macht. Denen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu sein. Das sind die, die an seinen Namen glauben. Also man kann ein Kind Gottes werden, man wird ein Christ dadurch, dass man Jesus in sein Leben einlädt. So, das steht im Johannesevangelium im 1. Kapitel. Das will ich jetzt nicht weiter verfolgen heute. Jetzt möchte ich über etwas anderes reden, über die Folgen dieser Entscheidung. Was geschieht, wenn ein Mensch Christ geworden ist? Wir haben es eben schon gehört, es wird nicht alles gut. An einer Stelle heißt es, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Und dann heißt es da in manchen Übersetzungen ganz mutig, alles ist neu geworden. Ne? Und die weniger mutige Übersetzung sagt dann, Neues ist geworden. Ne? Je älter ich werde, desto mehr tendiere ich zu der zweiten Übersetzung, Neues ist geworden, wenn ein Mensch Christ geworden ist. Und das andere ist unsere Jahreslosung. Kennt ihr jemand die Jahreslosung von diesem Jahr? Ja, genau. Siehe, ich mache alles neu. Ne? Also das kommt dann noch, ne? Das ist eine Verheißung, aber im Leben der Christen, der meisten Christen ist es so, jedenfalls die, die offen und ehrlich damit umgehen, ist es so, dass auch sie, jeder Christ sagen muss, Mensch, eigentlich ist es für mich ganz, ganz schwer, wirklich ein Christenleben zu führen, ein Gott wohlgefälliges Leben zu führen. Wir haben auch gestern im One House Hauskreis wieder dieses Thema gehabt. Irgendwie haben wir das immer, nämlich die Frage, wie geht's denn jetzt? Oder was müsste denn passieren, damit es gelingt? Was müsste passieren, damit es einem Menschen gelingt, nicht nur errettet zu sein, sondern darüber hinaus auch ein erlöstes Leben zu führen. Ich sage das jetzt nochmal. Errettet sind viele Menschen immer noch, eine ganze Menge Christen gibt es auf dieser Welt. Die zweite Frage ist, führen sie auch ein erlöstes Leben? Und dazu ist es erstmal wichtig, dass wir das überhaupt zur Kenntnis nehmen. Und dafür wollen wir mal uns mit zwei, drei Bibelstellen beschäftigen jetzt gleich. Ja, also, beim Christsein geht es nicht nur darum, dass wir anständiger werden, ne? dass wir vielleicht moralisch einwandfreier leben, als wir das vorher getan haben. Es gibt ja Leute, die leben ganz moralisch ganz einwandfreies Leben. Es gibt Leute, die saufen, rauchen, huren, was ist alles so, im Übermaß rauchen, im Übermaß Alkohol trinken, irgendwelche Abhängigkeiten, Drogen, ne? Untreue in jeder Form, Betrug, das alles zeichnet das Leben vieler Menschen aus, aber nicht aller, nicht alle Heiden, nicht alle ungläubigen Menschen, nicht alle, die Jesus nicht kennen, führen so ein furchtbares Leben. Also das ist jetzt nicht unbedingt so, aber das ist auch nicht wesentlich, weil beim Christsein geht es nicht in erster Linie darum, dass wir anständiger werden, ne? Und dass wir moralisch immer hochstehender unser Leben führen, ne? Das ist, wäre ein Wunsch, ne? Das ist vielleicht ein Wunschtraum, aber das zeichnet Christsein nicht aus. Was zeichnet Christsein aus? Ein Christsein gelingt dadurch, ne, dass Jesus Christus selbst der Inhalt unseres Glaubens ist. Nicht der Bericht über Jesus, nicht die Dinge, die Jesus gesagt hat, wisst ihr? Sondern die Person Jesus selber ist das Zentrum des christlichen Glaubens, und zwar nicht der Kirche irgendwie, sondern die Person Jesus Christus ist das Zentrum des Glaubens des einzelnen Christen. Wissen wir eigentlich schon, ne? Aber was heißt das denn? Was heißt das und wie geht das? Was bedeutet es, wenn du sagst, Jesus macht mein Christsein aus? Kannst du das so sagen? Würdest du das so sagen, dass Jesus dein Christsein ausmacht? Oder sind das Gebote, Verordnungen, Dinge, die man dir beigebracht hat? Was, ne, schon im Kindergottesdienst oder später in der Gemeinde dir gesagt wurde, ich sag's nochmal, zum Beispiel rauchen nicht, ne, sehr verbreitet, Bier trinken darfst du auch nicht, ne, Fernseh gucken vielleicht auch nicht, so. Macht das Christsein aus, wisst ihr, oder bestimmte Kleidung oder Haarlänge, das gibt ja tausend Sachen, oder ein Kopftuch oder nicht, macht das Christsein aus. Das mögen spannende Themen sein, aber es macht das Christsein nicht aus. Ist vielleicht gut, wenn man nicht raucht, ne? Amen. Wohl dem, der das bleiben lässt, ne? Und wohl dem, der sich nicht volllaufen lässt und dann irgendeinen Mist macht, der ihm nachher leid tut. Das sind ja alles Dinge, da werden wir sagen, Amen, ja, das ist gut, wenn wir das nicht machen, aber das ist nicht Christsein. Das zeichnet nicht, das macht im Kern nicht das christliche Leben aus. Der Kern des christlichen Lebens ist etwas ganz, ganz anderes und viel Wesentlicheres. Es geht nicht nur darum, ob du bestimmte Sünden in deinem Leben nicht mehr machst, besonders die, die jeder sieht, ne? Das ist vielleicht für die anderen Mitchristen wichtig und für das Ansehen der Gemeinde und deiner Familie, ne? Ist ja blöd, wenn du immer unangenehm auffällst als Christ, ne? Sonntags predigen und mittwochs unangenehm auffallen, ne? So mit irgendwas. Das ist nicht so schön, aber das ist nicht die entscheidende Sache beim Christsein. Die entscheidende Sache beim Christsein ist das was ganz anderes. Das Entscheidende beim Christsein ist, dass Jesus Christus selbst Leben und Inhalt des christlichen Glaubens ist. Und das macht das Christentum, wenn wir das mal so nennen wollen, zu etwas völlig anderem als einer Religion. Das Christentum, der christliche Glaube, ist keine Religion. Es ist nicht ein Glaube an irgendetwas, was da irgendwo ist, sondern der christliche Glaube ist etwas, was da irgendwie in uns ist. Diese Tatsache, dass Jesus Zentrum deines Glaubens ist und meines Glaubens ist, macht unseren Glauben zu einem ständigen Erlebnis, ne? Wir erleben im Idealfall immerzu etwas mit Jesus. Alles, was wir tun, ne? dazu kriegen wir, haben wir immer zu einen inneren Kommentar. Geht euch das so? Geht euch das so? Ich frage euch. Wenn ich irgendwie, ich mache irgendwas den Tag über und parallel, egal was ich gerade mache, es läuft immer so ein, wie so ein Maßstab neben mir her. Ne? Jetzt kein Gesetz, ne? Sondern so ein wie sagt man das denn? Wie bei der Wasserwaage. Wer kennt eine Wasserwaage? So, ne? Immer hast du mal versucht, eine Wasserwaage so in der Luft, ne? Dass diese kleine Blase genau in der Mitte ist. Ne? So ungefähr ist das, dass dann plötzlich fällt mir auf, oh, das ist jetzt aber irgendwie, dann korrigiere ich. Und je bewusster ich mir dessen bin, desto besser klappt das auch. Also, der Christus, ne? Dieser Jesus ist das Zentrum meines Glaubens. In 1. Thessalonicher 5, Vers 24, da steht Folgendes. Gott, der euch berufen hat, ist treu. Er wird halten, was er euch versprochen hat. Okay, als du Christ geworden bist, was hat Gott dir versprochen? Vergebung deiner Sünden, neues Leben. Du bist voller Hoffnung gewesen, dazu ein wirklich neues Leben zu führen, ein Christenleben. Ein Leben mit Gott, in der Gegenwart Gottes und auf eine Art und Weise, die ihm gefällt. Das ist so der normale Start eines Christenlebens. Und hier, Gott hat dir da im Grunde auch eine Zusage gemacht. Und hier in 1. Thessalonicher heißt es, Gott, der euch berufen hat, als er dich zu sich gerufen hat und als du Jesus eingeladen hast, da ist dir im Grunde, hat er dir etwas versprochen. Nämlich, dass du als sein Kind leben sollst und darfst. Und dann stellt man fest, dass das mit den üblichen Mitteln, die wir haben, gar nicht so zu schaffen ist. In Philipper 2, Vers 13 heißt es, denn Gott bewirkt in euch den Wunsch, ihm zu gehorchen. Hör das nochmal an. Denn Gott bewirkt in euch den Wunsch, ihm zu gehorchen und er gibt euch auch die Kraft zu tun, was ihm Freude macht. Philipper 2, Vers 13. Ich lese den Satz nochmal vor. Denn Gott bewirkt in euch den Wunsch, ihm zu gehorchen, und er gibt euch die Kraft zu tun, was ihm Freude macht. Philipper 2, Vers 13, schreibt der Paulus. Ist uns das bewusst, dass es anders nicht geht? Ne? Ist dir bewusst, dass du nicht von ganz alleine das auslösen kannst, dass du den Wunsch, die Dinge zu tun, die Gott gefallen, kannst du selber auslösen. Besser gesagt, das sollst du gar nicht selber auslösen. Das muss aus deinem Fleisch nicht herausgewürgt werden. Das kriegt das Fleisch gar nicht fertig. Das Fleisch hat Lust ganz anders. Also Fleisch ist die natürliche, die menschliche Natur, ne? So, mit der wir geboren werden. Diese Natur hat widerstrebt dem Geist Gottes, heißt es da. Hat gar keine Lust, ein frommes Leben zu führen. Und das ist auch völlig normal. Also für unsere natürliche Natur von Geburt ist es völlig normal, dass wir keine Lust haben, das zu tun, was Gott möchte. Das entspricht unserer Natur, der Natur unseres Fleisches. Und hier heißt es, Gott, der euch berufen hat, herausgerufen hat aus diesem Zustand, gottlosen Zustand, der ist treu. Er wird halten, was er euch versprochen hat, nämlich ein neues Leben in Christus. Das habe ich zugefügt, so. Und dann heißt es, steht hier, wie das geht. Gott bewirkt in euch den Wunsch, ihm zu gehorchen. Und er gibt euch auch die Kraft zu tun, was ihm Freude macht. Jesus selber, Christus, ist die Triebkraft zur Erfüllung seiner Forderung. Also Gott selber gibt uns den Antrieb. Christus selbst gibt uns den Antrieb, kann und möchte uns den Antrieb geben, die Dinge in seiner Art und Weise zu tun. Unser Leben in seiner Art und Weise zu leben. Christus hat mehr für dich als sein Tod am Kreuz, lieber Bruder, liebe Schwester. Christus hat mehr für dich als sein Tod am Kreuz, durch den du mit Gott versöhnt bist. Bist du das? Glaubst du es noch heute gerade? Hast du das parat, dass du mit Gott versöhnt bist durch Jesus, durch den Tod Jesu am Kreuz? Und jetzt habe ich gesagt, dass Gott mehr hat. Dieser Kreuzestod bedeutet mehr, als dass ich mit Gott versöhnt bin. Kann es das geben? Kann es mehr geben, als dass ich jetzt mit Gott versöhnt bin, dass du und ich, dass wir mit Gott versöhnt sind? Ja, es gibt mehr. Ne? Die Versöhnung alleine bringt, ist schön für die Vergangenheit. Ne? Und wenn ich heute sündige, dass ich wieder um Vergebung bete, ja, das ist Vergebung für die Sünde. Ne? So. Aber es ist, Christus hat mehr getan, als nur eine fortwährende Vergebung für diese Sünde uns zu präsentieren, die wir immer wieder annehmen können. Am Kreuz ist noch was anderes, also er hat uns noch was anderes gebracht. Er ist gestorben und auferstanden. Und in Römer 5, Vers 10, steht ein sehr schöner Satz. Hör gut zu. Da sagt Paulus Folgendes: Wir sind ja durch den Tod seines Sohnes mit Gott versöhnt worden, als wir noch seine Feinde waren. Also wir Menschen hatten gar keine, habe ich eben schon beschrieben, von Natur aus gar kein Interesse, mit Gott versöhnt zu werden irgendwie. Das hatten, haben wir nicht auf dem Schirm. Unser Fleisch, unsere Natur ist von Natur aus gottlos und macht das auch ganz gerne. Aber hier heißt es, dass Gott aktiv die Menschen aufgesucht hat, uns aufgesucht hat, als wir gar nicht nach ihm gefragt haben. Er hat uns versöhnt durch den Tod seines Sohnes. Wir sind versöhnt durch den Tod des Sohnes Gottes mit Gott. Das ist ein Fakt. Trifft das auf dich zu? Hast du das in deinem Leben erlebt? Wenn nicht, empfehle ich dir, das zu tun und zu fragen. Frag mal, da kannst du nachher fragen, wie das genau geht, wenn du das noch nicht erlebt hast. Du kannst Vergebung für deine Sünden, also für dein Fehlverhalten bekommen, und du kannst auch Versöhnung bekommen. Das heißt, zum ersten Mal in deinem Leben, wenn du es noch nicht erlebt hast, mit Gott, mit deinem Schöpfer versöhnt zu sein. Das geht durch Jesus Christus und das, was er am Tod für dich erworben hat. Wenn du das erlebt hast, gibt es aber trotzdem noch Hoffnung. Es wäre ja trostlos, ne, wenn hier jemand sitzen würde und sagt, Mann, mein Leben funktioniert nicht, mein Glauben funktioniert nicht. Ja? Was machst du dann? Bekehrst du dich nochmal? Musst du nochmal deine Sünden bekennen? Noch eine Lebensbeichte ablegen? Kann man machen, kann auch helfen. Aber es geht hier um was anderes. Es geht darum, dass du als, nachdem du mit Gott versöhnt bist, in eine andere Position gekommen bist, und in einem anderen Leben bist im Grunde. Und dieses Leben muss, kann, darf, soll gelebt werden. Und deswegen sagt Paulus, er drückt das so aus, dass er sagt, wir sind durch den Tod seines Sohnes mit Gott versöhnt worden. Und dann sagt er, als wir noch Feinde waren. Und jetzt sagt er einen ganz wichtigen Satz. Dann, also wenn das so ist, dann werden wir erst recht jetzt, wo wir seine Freunde geworden sind, durch das Leben von Christus gerettet werden. Was heißt das denn? Wovon soll ich gerettet werden? Bin durch den Tod Jesu befreit von der Strafe und den Folgen meiner Sünde. Und das kann ich auch immer wieder neu, wir drücken das im Abendmahl, bringen wir das zum Ausdruck, ne? Ich brauche das immer wieder neu, auch Vergebung für meine Schuld und für meine aktiven, die Sünden, die aktiv dazugekommen sind. Aber hier sagt er, wenn das so ist, dann werden wir erst recht jetzt, wo wir seine Freunde geworden sind, durch das Leben von Christus gerettet werden. Wovor? Ich mache nicht mehr lange, keine Sorge. Wovor sollen wir gerettet werden? Das ist ganz wichtig, das zu verstehen. Wir dürfen noch, du lieber wiedergeborener Christ, ne? Weißt du, was ein wiedergeborener Christ ist? Die meisten wissen es. Also diejenigen, die gläubig an Jesus geworden sind. Diese Menschen, die Jesus erlebt haben, als lebendig in ihrem Leben, diese Leute sollen durch dieses Leben des Christus, das Auferstehungsleben, ne, denn das andere ist das ja nicht mehr, der ist gestorben, ne? Gekreuzigt und begraben, am dritten Tage auferstanden von den Toten. Und was dann passiert ist, er ist auferstanden, er ist danach noch ein bisschen bei den Jüngern gewesen, ist dann Himmelfahrt, ist aufgefahren in den Himmel, und dann, was ist dann passiert? Ja, sitzt da zu Rechten Gottes. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Aber es ist noch was passiert. An einer anderen Stelle hat Jesus mal gesagt, so wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Ne? Wie war Jesus gesandt? Er war von Gott gesandt, und was war dann? ist getauft worden. Über ihm bei der Taufe hörte man, sah man eine Taube und die Stimme Gottes oder eine Stimme jedenfalls, die sagte, dies ist mein geliebter Sohn, ne? Den sollt ihr hören. Ist es richtig, was ich sage? Ich hoffe, ihr seid noch bei mir. Ja, auch das, genau, an dem ich wohlgefallen habe. Genau, danke. Du hörst doch was von Gott. So, an dem ich wohlgefallen habe. So, und dann hat Jesus im Johannesevangelium, liest das mal nach, immer zu erklärt, wie das geht, wie er das macht, wie er selber ein Leben mit dem Vater führt. Er hat nämlich immer gesagt, wer mich sieht, sieht den Vater. Ich und der Vater, wir sind eins. Ne? Der Vater, der in mir wohnt, sagt er ebenfalls im Johannesevangelium. Der Vater, der in mir wohnt, hat Jesus gesagt. Da haben sie alle schon gesagt, ja, ja, ja. Der Vater, der in mir wohnt, was macht der? Der erbaut mich. Und erfrischt mich jeden Sonntagmorgen neu. Macht er das? Kann sein, dass er Jesus, ich denke, Jesus hat sich in der Gemeinschaft mit dem Vater auferbaut und erfrischt. Aber er sagt an dieser Stelle was anderes. Er sagt, der Vater, der in mir wohnt, der tut seine Werke. Der Vater, der in mir wohnt, der tut seine Werke. Also Jesus behauptet an der Stelle, dass das, was hier geschieht, nicht der Zimmermann aus Nazareth tut. Sondern er sagt, der Vater, der mich gesandt hat, der tut seine Werke. Dann sagt Jesus an anderer Stelle, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Was heißt das denn, lieber Zimmermann aus Nazareth oder Köchin aus Wetschen? Heißt das, dass du jetzt mit deiner natürlichen Natur versuchen sollst, die Werke des Vaters zu tun? Kann das sein? Hast du das schon mal probiert? Nach 10 Jahren spätestens streichst du die Segel. Du wirst in deiner Kraft und in deiner Natur und in deiner Art und Weise, ne? Wir haben ja alle so unsere eigene Art, jeder von uns. In dieser Art und Weise werden wir die Werke des Vaters nicht tun. Aber Jesus hat gesagt, so wie ich von Gott gesandt bin, so sende ich euch in diese Welt. Das heißt, er will von uns, dass wir dasselbe tun wie er, also nicht die gleichen Wunder, sondern in derselben Art und Weise. Wir sollen als Gesandte Jesu die Werke des Vaters tun, die Werke Jesu tun. Und das gelingt nicht durch unser eigenes Leben. Das gelingt einzig und alleine, ich drücke das jetzt mal nicht pfingstlerisch aus, ne? Ich rede jetzt mal von dem Christus in uns. Ne? Wer ist das denn? Wie ist der Christus in uns hineingekommen? Hat einer eine Idee? Also, ja, Jesus ist wiedergekommen im Grunde, der kommt noch wieder in Person, aber er hat denselben Geist, der in ihm gewohnt hat, darf man das so sagen? Der Vater, der in mir wohnt, ne? Der Vater hat durch den Heiligen Geist in Jesus durch nichts anderes. Der war nicht selber in Anführungsstrichen in ihm drin, sondern durch den Geist, Gottes Geist, und die ihn anbeten, die müssen ihm das im Geist und in der Wahrheit tun. Also der Geist Gottes, der Heilige Geist, der hat durch Jesus und durch diesen Geist konnte Jesus die Werke des Vaters tun. Und so sendet Jesus seine Jünger, die Christen, uns in diese Welt. Wir sollen die Werke des Vaters tun, wir sollen die Werke Jesu tun, wir sollen nicht uns abplagen, irgendwelche tollen Sachen zu machen, sondern wir sollen eine Leitung erleben durch den Heiligen Geist. Anders ausgedrückt, der Christus, der in uns wohnt, ne? Der möchte seine Werke tun. Nochmal, der Christus, der in uns wohnt, der möchte so seine Werke tun, wie der Vater, der in Christus gewohnt hat, seine Werke getan hat. Nicht mehr und nicht weniger. Nochmal, der christliche Glaube ist nicht, ich gucke nochmal eben eine Sekunde, vielleicht habe ich es hier gerade. Der christliche Glaube ist halt nicht der Versuch, moralisch perfekt zu werden oder anständig zu sein, sondern der christliche Glaube zeichnet sich dadurch aus, dass Jesus selbst, ne, dass Jesus selber sein Auferstehungsleben in uns und durch uns leben möchte. Wenn wir jetzt die letzten beiden Sonntage schon was vom Wandeln im Geist gehört haben, ne, dann ist dieses nochmal eine Verschärfung oder eine Grunderklärung. Wir werden die Werke Gottes nicht tun können. Sprich, wir können das, was Gott für uns vorhat als Christen, für dich und mich ganz persönlich, das schaffen wir niemals. Dadurch, dass wir uns zusammenreißen, dadurch, dass wir gegen das Fleisch kämpfen. Wisst ihr? Die meisten Christen, wenn sie sich bekehren, fangen an, erstmal anständige Leute zu werden. Da ist nichts gegen zu sagen. Ne? Aber wenn ich meine ganze Kraft darauf verlege, ne? Nochmal, nicht mehr zu rauchen, nicht mehr mit meinen Nachbarn Karten zu spielen, nicht mehr alles, was ich bis jetzt gemacht habe, nicht mehr zu tun, dadurch geschehen immer noch nicht die Werke des Vaters. Ne? Die Werke des Vaters geschehen einzig und allein dadurch, dass ich mich Christus hingebe, dass ich mir dieser Tatsache bewusst bin und da dem Raum gebe, dass ich dem Christus in mir, dem Geist Gottes in meinem Leben Raum gebe. Möchtest du das sagen, Kimberly? Ja.
Ich glaube aber, dass entscheidend auch ist,
dass wir die Entscheider sind, ne? Deswegen auch nochmal zwischen Fleisch und Geist, ne? Also ich ganz kurz jetzt noch zum Abschluss. Irgendwann hat Jesus den Jüngern gesagt, ich werde dann demnächst gekreuzigt, ne? Daraufhin sagt Petrus, der fromme Petrus zu Jesus, das geschehe dir nicht, ne? Das soll nicht passieren. Und dann sagt Jesus zu Petrus, zu seinem Freund, tritt hinter mich, Satan. Ne? Weil er nämlich in dem Moment das, was Petrus von ihm wollte, als etwas, als falsch und ungeistlich erkannt hat. So, und an anderer Stelle betet Jesus selber, ne? Im Garten Gethsemane, ne? Da sagt er, nicht mein Wille geschehe, also nicht das, was ich mir natürlicherweise wünschen würde. Das soll nicht geschehen, sondern es soll dein Wille geschehen. Und das ist tatsächlich immerzu das Thema, dass wir das irgendwie entscheiden müssen. Nur wir sollten unseren Blick darauf richten, dass tatsächlich Jesus in wirklich seine Dinge, sein Leben durch uns leben möchte. Ich glaube, dass das wichtig ist zu verstehen. Es geht nicht darum, dass er uns unser Leben etwas leichter macht. Das kann auch sein. In erster Linie geht es darum, dass wir bereit sind, Christus wirken zu lassen in uns und durch uns. Und das ist eine Haltungsfrage und dann auch eine Entscheidungsfrage im einzelnen Fall. Soweit, das kann man natürlich nicht in einer Predigt zum Abschluss bringen. Beschäftigt euch doch mit dieser Frage mal. Christus in euch. Paulus hat dazu einige Sachen gesagt. Amen.